SWR aktuell Infodate am Abend.
Mit Julia Kretschmer einen schönen guten Abend. Gegen Friedrich Merz und für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. So lautet, grob gesagt, das Ergebnis der zweitägigen Klausur des SPD-Vorstands. Ziel war es, festzulegen, wie sich die Partei für die kommende Bundestagswahl ausrichtet. Torben Ostermann fasst zusammen.
15 Euro Mindestlohn, Steuerentlastung für die große Mehrheit und Vorteile für Firmen, die in Deutschland investieren. Co-Parteichefin Saskia Esken forderte bei der Pressekonferenz in Berlin einen Aufschwung für alle, nicht nur für wenige. Weiter sprach sie mit Blick auf die kommende Bundestagswahl von einer echten Richtungsentscheidung. Aufbruch mit der SPD oder zurück in die Vergangenheit mit der CDU, so jedenfalls der Blick der Genossen. Doch auch vorher müsse noch was passieren. Esken nannte in dem Zusammenhang unter anderem die Reform des sozialen Mietrechts und die Verabschiedung des Rentenpakets 2. Das Rentenpaket 2 soll dafür sorgen, dass die Renten auch über 2040 hinaus stabil bei 48% bleiben. Bei beiden Themen ist es aber vor allem der Koalitionspartner FDP, der noch Diskussionsbedarf hat.
In Berlin ging es heute bei einem Gipfel um den Westbalkan, konkret um Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien. Erfolgreich sei das Treffen gewesen, betont Bundeskanzler Olaf Scholz. In den vergangenen 10 Jahren sei es gelungen, mit konkreten Projekten das Leben der Menschen auf dem Westbalkan leichter zu machen. Christina Nagel berichtet aus Berlin.
Dass die 6 Staaten des Westbalkans Teil der europäischen Familie sind, steht für den Kanzler außer Frage. Ohne sie, betont er, sei die EU nicht komplett. Auf ein mögliches Beitrittsdatum aber wollten sich heute weder er noch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen festlegen. Es gebe, hieß es, noch einiges zu tun. In Sachen Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, aber auch wenn es darum geht, alte Konflikte wie zwischen Serbien und dem Kosovo zu überwinden. Dass zunehmend mehr nationalistische, spaltende Töne in der Region zu hören sind, bereitet beiden Sorge.
Es war ein wohl historischer Prozess, den das Landgericht Berlin in den letzten 6 Monaten verhandelt hat und zu dem heute das Urteil gefällt worden ist. Zum ersten Mal nämlich stand ein ehemaliger Stasi-Offizier wegen eines Tötungsdelikts auf Befehl vor Gericht. Das Ganze über 50 Jahre nach der Tat. Karl Winterhagen berichtet, wie das Gericht entschieden hat und warum.
Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der heute 80-jährige Manfred N., damals Oberleutnant in Diensten des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit, 1974 am Grenzübergang Friedrichstraße einen tödlichen Schuss auf den 38 Jahre alten Polen Czesław Kukucza abgegeben hat. Das Opfer wollte vorher mit einer Bombenattrappe die Ausreise nach West-Berlin erzwingen. Bei der Ausreise dann soll der Angeklagte ihn im Transitbereich hinter einer Sichtblende aus einem Abstand von knapp 2 Metern gezielt in den Rücken geschossen haben. Manfred N. hatte zu Beginn des Prozesses bestritten, dass er der Schütze war und sich seitdem nicht weiter geäußert. Jetzt wurde er wegen Mordes zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt. Der Richter betonte bei der Verkündung, dass es für den Täter andere Möglichkeiten gegeben hätte, das Opfer aufzuhalten. Der nun Verurteilte entschied sich nach Auffassung des Gerichts dennoch dafür, das Opfer heimtückisch zu töten.
Der Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften geht in diesem Jahr an 3 Forscher aus den USA. Darren Acemoglu, Simon Johnson und James A. Robinson werden für ihre Studie zum Entstehen von Wohlstand ausgezeichnet. Unsere Korrespondentin in Stockholm, Sophie Donges, mit den Einzelheiten.
Die 3 Wissenschaftler haben erforscht, wie politische und wirtschaftliche Institutionen den Wohlstand von Ländern beeinflussen. Das hilft zu verstehen, warum manche Staaten wohlhabender als andere sind. Inklusive Institutionen, die der Bevölkerung Teilhabe ermöglichen in starken Demokratien, das sei das ideale Modell für Wachstum. Der Wirtschaftspreis ist streng genommen kein echter Nobelpreis, denn er war im Testament von Alfred Nobel nicht vorgesehen. Er wird seit 1969 von der schwedischen Reichsbank gestiftet, in Gedenken an Alfred Nobel. Dotiert ist er wie alle Nobelpreise mit 11 Millionen schwedischen Kronen. Das sind umgerechnet rund 970.000 Euro. Verliehen werden die Auszeichnungen am 10. Dezember in Stockholm und Oslo.
Fokus Südwest.
Gestern ist mit dem Vasenclosing das 177. Cannstatter Volksfest zu Ende gegangen. Von etwa 4,6 Millionen Besucherinnen und Besuchern gehen die Veranstalter aus. Bilanz? Zufrieden. Aber wo so viele Menschen zusammen feiern und trinken, da geht trotzdem nicht alles gut. Zum dritten Mal war deswegen mit dabei die sogenannte Vasenboje, ein Schutzraum für Besucherinnen und Besucher. Und die Vasenboje wird immer besser angenommen, das hat die Stadt Stuttgart heute mitgeteilt. Magdalena Haupt berichtet.
Insgesamt kamen während der beiden Volksfestwochen rund 160 Mädchen und Frauen zur Vasenboje, heißt es von der Stadt Stuttgart. Etwa ein Viertel von diesen Frauen war in einer akuten Notsituation, beispielsweise wegen Fällen sexualisierter Gewalt, weil sie belästigt und bedroht wurden oder weil sie befürchteten, K.O.-Tropfen in ein Getränk bekommen zu haben. Die Ehrenamtlichen der Vasenboje halfen aber auch bei zu viel Alkohol oder organisierten den Weg nach Hause. Der Schutzraum war zum dritten Mal Teil des Vasens und habe jedes Mal etwas mehr Zulauf gehabt, so die Stadt in ihrer Bilanz.
In Baden-Württemberg hat eine landesweite Aktionswoche gegen Armut begonnen. Nach Angaben der Organisatoren sind in Baden-Württemberg mehr als 1,7 Millionen Menschen von Armut betroffen. Um die Zahl etwas einzuordnen: Insgesamt hat das Land eine Einwohnerzahl von gut 11,3 Millionen Menschen. Aus der Redaktion Landespolitik in Stuttgart berichtet Nicole Freiler.
Vor allem die Wohnungsnot ist sozialer Sprengstoff, betonte der Deutsche Gewerkschaftsbund Baden-Württemberg, der Teil der Landesarmutskonferenz ist. Demnach habe sich die Zahl der Sozialwohnungen im Land seit Anfang der 2000er Jahre halbiert. Derzeit seien 92.000 Menschen im wirtschaftlich starken Baden-Württemberg ohne Wohnung. Ein Drittel davon seien Kinder oder Jugendliche. Im Rahmen der Aktionswoche wollen betroffene Menschen, die Liga der Freien Wohlfahrtspflege und der Deutsche Gewerkschaftsbund Baden-Württemberg gemeinsam auf die Situation der armen Menschen im Land aufmerksam machen. Sie fordern neben mehr sozialem Wohnungsbau die Einführung der Kindergrundsicherung, Zugang zum Gesundheitssystem für alle und die schnellere Bearbeitung von Wohn- und Bürgergeldanträgen. Die Aktionswoche war vor 20 Jahren ins Leben gerufen worden, nach Angaben der Veranstalter, als Reaktion auf die Sozialpolitik der Regierung Schröder.
Das Auto stehen lassen und einfach mit der Bahn in die nächste große Stadt fahren. Ein löbliches Ziel, aber manchmal einfach nicht machbar. Denn die Bahn, die fährt nicht überall hin. Verkehrsverbände fordern, dass stillgelegte Bahnstrecken schneller reaktiviert werden, um die Verkehrswende voranzutreiben. Denn im Moment ist da maximal Schneckentempo angesagt. Es geht um mehr als 320 Strecken, auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Patricia Werne mit den Einzelheiten.
Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen und die Allianz pro Schiene sammeln solche stillgelegten Bahnstrecken. Laut ihnen könnten 3,8 Millionen Menschen bundesweit von Reaktivierungen profitieren. Konkret geht es zum Beispiel um die Strecken Heilbronn-Marbach in Baden-Württemberg oder die Holzbach-Talbahn zwischen Engers und Altenkirchen in Rheinland-Pfalz. Im vergangenen Jahr ist kein einziger Kilometer Bahnstrecke wieder ans Netz genommen worden. Dieses Jahr sollen es 30 Kilometer sein. Damit die Zahl in den kommenden Jahren steigen kann, fordern die Verbände mehr Geld vom Bund. Der will wiederum Studien, die beweisen, dass die Bahnstrecken nach der Reaktivierung auch wirklich genutzt werden und sich die Investition lohnt.
Vor 4 Monaten haben Kommunalwahlen in mehreren Bundesländern stattgefunden, unter anderem auch in Rheinland-Pfalz. Damals ein großes Thema: Wie finden Kommunen Bewerberinnen und Bewerber für das Amt des Ortsbürgermeisters? Jetzt, 4 Monate später, sind in Rheinland-Pfalz laut SWR-Recherchen immer noch etwa 80 Orte ohne Bürgermeister. Klingt viel, sind aber tatsächlich weniger Orte als vor der Wahl befürchtet. Solveig Gnaber.
Vor der Kommunalwahl im Juni fehlten in mehr als 520 Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz eine Kandidatin oder ein Kandidat für das Amt des Bürgermeisters. Das hatte das Statistische Landesamt ermittelt. Nach der Wahl hatten sich aber doch noch viele Menschen entschlossen, das Amt zu übernehmen. Und die Zahl der unbesetzten Stellen kann noch weiter sinken. Denn es ist abzusehen, dass sich weitere Kandidaten melden, die von den Gemeinderäten anschließend gewählt werden können. Nur wenn in einer Ortsgemeinde längerfristig kein Bürgermeister gefunden wird, übernimmt ein Beauftragter aus der Verbandsgemeinde oder der Kreisverwaltung kommissarisch diese Aufgabe.
Und sonst so?
Haben Sie nicht auch noch eine Kiste im Keller stehen, in der Sie alle möglichen Schrauben sammeln? Die Schrauben, die irgendwann mal in der Wand hingen und die viel zu schade sind, um sie wegzuwerfen? Dann gibt's hier eine Idee für Ihr nächstes kleines Wochenendprojekt. Ein Künstler in Großbritannien hat die Beatles mit Hilfe von 24.000 Schrauben abgebildet. Gut 120 Arbeitsstunden waren es wohl, um George Harrison, John Lennon, Ringo Starr und Paul McCartney hinter Mikrofonen, Trommelstöcken und einem Gitarrenhals zu schrauben. Und wenn das zu viel Arbeit ist, Dann fangen Sie doch vielleicht erstmal mit Elvis Presley an. Da reicht ja ein Gesicht.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.